Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen beten. Herr, wir stehen vor dir. Und wir wollen dir bekennen, dass wir so viele Wege gegangen sind und so oft den einen notwendigen nicht zu dir. Und du hattest auf uns gewartet und deine Arme ausgebreitet und deine Hände ausgestreckt nach uns, dem ungehorsamen und widerspenstigen Volke. O Herr, überwinde doch unsere Herzen. Wir sind so elend ohne dich. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darauf im Herzen sing und spiel. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im ersten Kolosserbrief heißt es, Vers 13, Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von allen Kreaturen? Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören noch einmal das Wort aus Apostel 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist eine aufregende Geschichte, wenn in den Alpen eine Lawine runterkommt. Und nicht erst fragt, dürfen wir vorbeigehen, sondern einfach alles zuschüttet. Da rennt dann alles zusammen, was nur helfen kann, um aus den toten Schneemassen das Lebendige auszugraben. Meine Freunde, wenn ich hier auf der Kanzel stehe sonntags, dann komme ich mir auch oft so vor wie so ein Ausgraber. So im Lauf der Woche, da geht eine Lawine über unsere Seelen nieder. Eine Lawine von Alltagsgeschichten und von Aufregungen und von Ärger, wenn mal jeder jetzt erzählen sollte, welchen Ärger er in der letzten Woche gehabt hat. Mensch, wir würden alle gallenkrank, nicht wahr? Lawinen von Ärger und dann Ereignissen, was war die Woche alles los, Kuba und da muss ich richtig Angst haben, dass alles das, was wir letzten Sonntag hier gesprochen und gehört haben, so zugeschüttet ist. Und da muss man sonntags wieder anfangen aufzugraben. Wieder einmal ausgraben, die wundervolle Botschaft, diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Da wir ihn sagen, wir stehen noch in der Osterzeit. Christ ist erstanden von der Macht der Alle, des sollen wir alle froh sein. Da waren sie letzte Woche froh, dass Jesus auferstanden ist, oder womit haben sie ihre Gedanken beschäftigt? Des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Als die Gemeinde des alten Bundes das Volk Israel aus Ägypten zog, da wurden sie auf eine ganz, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, wunderbare Weise durchs Rote Meer geführt. Das war ein unmöglicher Weg. Und als sie am nächsten Morgen am Meer standen, da sang der Moses erschüttert ein Lied. Das fängt so an, der Herr hat eine herrliche Tat getan. So möchte ich im Geist an dem leeren Grabe Jesu stehen und anstimmen, der Herr hat eine herrliche Tat getan, und möchte das so lange und so laut singen und schreien, bis ihre Herzen mit einstimmen müssen. Der Herr hat eine herrliche Tat getan. Christ ist erstanden von der Macht der Alle. Das hat unser Text. Das hat Gott getan. Hier ist der Eingriff Gottes in die Welt. Die Bezeugung des lebendigen Gottes. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und sehen Sie, mit dieser Auferweckung Jesu von den Toten, das ist ein Sohn aus dem Grab, hat Gott geantwortet auf so vieles Dunkle, was in der Leidensgeschichte vorher erzählt wird. Auf so viele Fragen, die uns heute genauso umtreiben wie die Menschen damals und die in der Leidensgeschichte aufbrechen. Sie erinnern sich, das ist jetzt heute das fünfte Mal, dass ich die Auferstehung Jesu als eine Tat Gottes in Beziehung setzen möchte zur Leidensgeschichte Jesu. Also es ist eine Fortsetzung, nicht? Aber Sie können es auch für sich hören. Keine Bange. Brauchen nicht die abschalten, letztes Mal nicht da war. Aber für die, die immer da sind, möchte ich sagen, nicht, das ist jetzt fünfte Fortsetzung. Gott antwortet in der Auferstehungsgeschichte auf große Dunkelheit und Fragen, die in der Leidensgeschichte, die vorangeht, in der Passionsgeschichte auftauchen. Wir schreiben als Überschrift über den Text, Gott antwortet. Ich habe wieder drei Teile. Gott antwortet auf ein schreckliches Wort seines Sohnes. Gott antwortet auf ein schreckliches Wort seines Sohnes. Dieses schreckliche Wort, also erstens, Gott antwortet auf ein schreckliches Wort seines Sohnes. Dieses Wort hatte Herr Jesus gesprochen im Garten Gethsemane. Das war eine unheimliche Nacht, als da die Söldnerhaufen einbrachen, um den Heiland zu fangen. Ich denke, Sie kennen die Geschichte. Wieder ein kurzer Tumult war, oder Petrus sein Schwert zieht und Jesus ihm das verweist und wie die Kriegsknechte erst rückweichen, wie Jesus ihnen entgegentritt. Ein kurzer Tumult. Und ich denke mir, dann wird auf einmal eine große, entsetzte Stille. Als sie nun wirklich die Hand an Jesus legen. Und da sagt Jesus in diese Stille hinein das schreckliche Wort. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis. Das heißt, der Teufel ist los und hat Freiheit. Es ist bezeichnend, dass an dieser Stelle die Bibel erzählt, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Das war nicht so bloß so ein bisschen menschliche Feigheit. Wir würden das völlig missverstehen. Sondern hier packt die Jünger das Grauen. Das ist die Macht der Finsternis. Jetzt geht die Hölle auf. Da packt sie das Grauen, kann ich verstehen, da stürzen sie davon. Macht der Finsternis, Macht der Hölle, das gibt's also, meine Freunde, dass die Macht der Hölle sich etabliert mitten in dieser Welt. In dieser Welt, wo es auch Frühlingssonnenschein gibt, wie heute Morgen, und wo Blumen blühen und Vögel singen und Bächlein rauschen und wo es Lachen gibt und Freude und junge Burschen und alles nett und schön. Und da hinein gibt es das Macht der Finsternis. Es ist merkwürdig, dass der Herr Jesus da noch ein Sätzchen voraussagt, nämlich, dies ist eure Stunde. Was will er damit sagen? Dies ist die Stunde des Menschen. Sehen Sie, wir alle haben ganz, ganz tief unten eine geheime Sehnsucht. Einmal zu tun, was wir wollen. Gott wirklich los zu sein. Der Mensch hat ganz tief den Wunsch, Gewissen, Gott weg. Das hat schon Adam gehabt, als er nach der verbotenen Frucht lebt. Ich will frei sein. Und da sagt der Herr Jesus hier, Gott erlaubt es je und dann dem Menschen, ihn los zu sein. Bitte. Das ist eure Stunde. Nun hat der Mensch seine große Stunde, wo er tut, was er will. Und wenn der Mensch seine große Stunde hat, so sagt der Herr Jesus, dann kommt die Macht der Finsternis und triumphiert. Dann kommt die Macht der Finsternis und Dunkel der Hölle und triumphieren. Es ist gleichsam so, dass nämlich sagen, verstehen Sie, die Vorstellung, die Weltanschauung der Bibel ist so, so sagte man auf der Testigen-Zuh-Konferenz, mein Freund Lach, dass Gott gleichsam dem Menschen in dem Chaos einen Lebensraum freigeschaffen hat, den er hält. Dass Gott gleichsam die Hände abzieht. Und dann heißt es wie in dem Lied, sieh, wie die Finsternis dringet herein. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es ist das Unheimliche, wenn Macht der Finsternis hereindringt auf Menschen. Das geschah also in Israel, wo man 3 Jahre den Herrn Jesus gehabt hatte und ihn nicht mehr wollte. Da darf die Finsternis hereindringen. Und darf ich jetzt fortfahren? Das geschieht bei Menschen, die das Evangelium kennen und hören und nie ganz ernst nehmen, dass sie eines Tages der Macht der Finsternis preisgegeben werden. Und ich weiß, dass hier Menschen sitzen, die diese letzte Verzweiflung kennen, dieses Unheimliche. Ich habe so lange mit ihm gespielt, jetzt hat er die Hand abgezogen und mich preisgegeben. Dass die Macht der Finsternis hereinbricht, das erleben auch Völker, die das Evangelium gehabt haben und nicht unverworfen haben. Und meine Freunde, wenn Sie jetzt all die Prozessberichte lesen, dann spüren Sie etwas davon, wie die Macht der Finsternis eine Gewalt hatte. Und das sind alles Anfänge, und ich bin überzeugt, dass es nur Anfänge sind, die weitergehen. Denn so wie das Abendland mit Gott umgeht, so kann man nicht ungestraft mit Gott umgehen. Die Gebote Gottes sind außer Kurs gesetzt, auch im Leben der Christen. Wo fürchtet man sich noch vor seinem heiligen Namen? Da zieht Gott die Hand ab und sagt, bitte, eure Stunde, ihr dürft alleine sein. Und dann bricht die Macht der Finsternis herein. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit noch einmal das ganz groß geschieht, dass da aus dem Völkermeer ein letzter Weltdiktator auftaucht, der Antichrist, der Gegenchristus, der Erlöser in seinem eigenen Namen und das antichristliche Reich aufrichtet. Und manchmal hat man das Gefühl, wir stehen an der Schwelle dieser Ereignisse. Da ist wirklich, dies ist die Stunde des Menschen. Der Mensch sich verherrlicht und brüllt und die Macht der Finsternis zu gleicher Zeit. Und auf dieses schreckliche Wort Jesu, dies ist eure Stunde, die Macht der Finsternis, antwortet jetzt Gott. Er antwortet darauf am Auferstehungsmorgen. Da ruft er seinen Sohn, den Erlöser der Welt, aus dem Grab und stellt ihn lebendig dar. Das ist Gottes Antwort auf dieses dunkle Wort, dies ist eure Stunde, die Macht der Finsternis. Da sagt Gott am Auferstehungsmorgen, der lebendige Gott am Auferstehungsmorgen, unüberhörbar, nicht die Macht der Finsternis hat das letzte Wort, sondern der herrliche Heiland hat das letzte Wort. Vor dem Auferstandenen verfliegt dieser lächerliche Aberglaube, als wenn der Mensch seine Stunde haben müsste und von ohne Gott auch nur eine Sekunde glücklich werden könnte oder überhaupt leben könnte. Vor dem ewig lebendigen Heiland verschwindet die Macht der Finsternis, wie dann die Dunkelheit der Nacht, wenn die Sonne aufgeht. Verstehen Sie, das ist Gottes Antwort auf dieses Wort Jesu. Nicht die Macht der Finsternis als letzte Wort. Sie hat manchmal das Wort, sie hat das Wort, Illusion, das nicht sehen zu wollen, aber die Finsternis hat nicht das letzte Wort. Jesus, der Sohn Gottes, hat das letzte Wort. Meine Freunde, die Weltgeschichte endigt nicht mit dem Antichristen und der Macht der Finsternis, sondern die Weltgeschichte endigt mit der Wiederkunft Jesu. Jesus hat das letzte Wort. Das sagt Gott am Auferstehungsmorgen. Jesus hat das letzte Wort. Und sehen Sie, soll auch in Ihrem Leben die Macht der Finsternis, meine Freunde, in eurem Leben die Macht der Finsternis nicht das letzte Wort haben. Ich weiß, welche Finsternis einbrechen kann im Leben eines jungen Mannes, eines Mädels. Die Finsternis soll das letzte Wort nicht haben, sondern der Auferstandene. Doch Herr Jesus, er will in euch auferstehen. Er bietet sich uns an als Erretter vor diesen dunklen Mächten. Die Probleme des Lebens sind kleine Fische gegen diese Dunkelheiten, die auf uns einstürmen. Was wisst ihr? Jesus soll das letzte Wort haben. Im Psalm steht das wundervolle Wort. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Ja, das möchte ich auch sagen. Wenn es über der Welt heißt oder über meinem Leben, sieh, wie die Finsternis dringend herein. Unter dem Schatten deiner Flügel, Herr Jesus, habe ich Zuflucht. Und ein zweites. Ich sagte, Gott antwortet in der Auferstehung Jesu. Er antwortet auf ein schreckliches Wort Jesu. Und jetzt zweitens, er antwortet auf den letzten Ruf seines Sohnes. Der letzte Ruf, also zweitens, nicht? Er antwortet den letzten Ruf seines Sohnes. Der letzte Ruf des Herrn Jesus am Kreuz war, es ist vollbracht. Meine Freunde, da hängt der Sohn Gottes am Kreuz. Es ist ein Lärm um dieses Kreuz her. Es gibt ja allmählich keine Stelle mehr, die der Mensch nicht mit seinem Radau erfüllen muss, nicht? Und wenn sie am einsamsten Wald gehen, dann kommt einem ein Kofferradio an, nicht?
Es ist grausam und sogar unter Jesu Kreuz ist Lärm. Aber dann ruft Jesus, es ist vollbracht. Sieger in der Todesnacht, rief er laut, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Und ich denke mir, ich kann es gar nicht anders denken, dass in dem Augenblick eine große Stille eintritt. Eine große Stille. Es ist, als wenn die ganze Kreatur den Atem anhält und auf ein Echo wartet. Es ist vollbracht, ruft Jesus. Dies Wort braucht ein Echo. Nämlich ein Echo vom lebendigen Gott, der das bestätigt. Es ist vollbracht. Und meine Freunde, dieses Echo kommt am Auferstehungsmorgen. Versteht? Der Sohn rief, sterben, das ist vollbracht. Und da erweckt ihn der Vater am Ostermorgen, holt ihn aus dem Grabe und bestätigt, jawohl, es ist richtig, es ist vollbracht. Ostern ist Gottes Echo auf Jesu Ruf ist vollbracht. Also lasst mich jetzt einfach mal ein ganz dummes Beispiel klar machen. Es ist wirklich ein dämliches Beispiel, aber ein dummer Kerl kann halt keine Klugen finden, nicht wahr? Als ich noch ein netter kleiner Junge war, da waren wir 8 Geschwister zu Hause und ich hatte eine Mutter, die uns sehr zur Arbeit anhielt und darauf drang, dass das klappte. Und da kriegten wir abends vor ihm ins Bett gehen, wir 3 Ältesten eine Schürze angezogen und dann ging es in einen Kellerraum und da mussten wir die Schuhe der ganzen Hausgemeinde putzen und das war also immer eine lange Galerie. Und das war mir manchmal ein bisschen lästig, das werdet ihr verstehen. Und darum ging das dann hoppla hopp, nicht? Fertig, sagte ich, und stellte so einen riesigen Schuh von meinem Vater beiseite. Die waren gar nicht so riesig, die kamen mir als kleinen Jungen natürlich doll riesig vor, nicht? So Elbkähne sagten wie immer. Fertig, sagte ich, und stellte so einen Schuh meines Vaters auf die Seite. Fertig, sagte ich. Aber da war meine Mutter. Die sagte, wollen wir mal sehen, und nahm den Schuh auf. Und guckte sich den genau an und sagte, nein, gar nicht fertig, mein lieber Junge. Da hängt der ganze Dreck noch dran. Komm, fang doch mal von vorne. Verstehen Sie, es war nicht genug, dass ich fertig sagte. Wenn meine Mutter fertig sagte, dann war er fertig. Vorher nicht. Meine Freunde, als der Herr Jesus sein Haupt neigt und verschwindet, es geht beinahe um Schuhe putzen, er wäscht uns die Füße. Verstehen Sie, lesen wir Passionsgeschichte. Das Beispiel ist doch gar nicht so dumm. Ist doch gar nicht so dumm. Als der Herr Jesus am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht. Da sagt er, fertig. Jetzt hält alles den Atem an. Der Vater muss sagen, ob es geht. Und als der Vater den Sohn auferweckt aus dem Grabe, da sagt der Vater, jawohl, es ist fertig. Es ist vollbracht. Das Werk ist getan, das Heil ist geschaffen. Jetzt, meine Freunde, was war denn fertig? Was war denn vollbracht? Das muss ich eben dem Zusammenhang sagen. Was hat denn der Herr Jesus vollbracht? Die Bibel sagt einfach unser Heil. Und der Heil stellt sich in den Menschen Verschiedenes vor, nicht? Heil Hitler, das war bestimmt ein anderes Heil, als die Bibel meint, nicht? Ich will mit ein paar biblischen Bildern eben skizzieren, dass die Bibel unter Heil versteht, was fertig war und was der Vater am Ostermorgen bestätigt hat. Da steht zum Beispiel eine Verheißung im Propheten Malachi. Da heißt es, zu der Zeit wird man einen freien und offenen Born haben gegen alle Sünde und Ungerechtigkeit, Unreinigkeit. Man will einen freien, offenen Born haben gegen alle Sünde und Unrecht. Meine Freunde, eine Quelle, wo man nicht sein Gesicht wäscht und wo man sein Gewissen waschen könnte. Nicht! Dass man wieder aufatmen kann. Sehen Sie, als Jesus rief, es vollbracht und der Vater sein Ostern bestätigt, da war der freie, offene Born aufgebrochen, wieder alle Sünde und Unreinigkeit. Kennen Sie ihn? Es quillt für mich sein teures Blut. Oder da wird zum Beispiel eine wundervolle Verheißung genannt im Propheten Micha. Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauffahren. Sie werden durchbrechen und zum Tor ausziehen. Und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr vorne an. Stellen Sie sich eine belagerte Stadt vor, eine hungernde Stadt. Und dann auf einmal einer sagt, hier, ich schlage eine Bresche in die Mauer, wir ziehen aus. Und keiner wagt, sie anzutasten. Wir hätten gesagt, im Kriege, sie brechen aus dem Kessel aus, nicht? Und ihr König vorne an. Sehen Sie, als Jesus rief, es ist vollbracht und der Vater es bestätigt, da ist der Durchbruch angefangen, in dem ihr hinter dem König herziehen dürft, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Seid doch nicht so schmähliche Sklaven von Menschen und Welt und Sünde und Trieben und alles. Durchbruch in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ein Versöhnungsopfer ist dargebracht. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ist wirklich geschehen. Nun darf ich im Glauben wirklich versöhnt Frieden haben mit dem lebendigen Gott im Blick auf dieses Kreuz Jesu. Ein Lösegeld ist bezahlt. Ich bin nicht mehr verpflichtet, das, so sagt die Bibel, Schuldner dem Fleisch. Ich bin mein Frieden, ich bin der Welt, ich bin Menschen nicht verpflichtet. Ich bin losgekauft durch das Blut Jesu. Und der Vater hat es bestätigt für Gott. Ach, meine Freunde, wer kann denn das aussprechen, alles, was das Heil Gottes ist? Man muss einfach erfahren, nicht? Machen Sie einen Anfang, studieren Sie es in der Bibel. Ich möchte diesen Abschnitt schließen mit einem schönen Wort Luthers, das mir gestern in die Hände fiel. Es ist ein seliger Stand, Vergebung der Sünden zu haben. Willst du der Sünde loswerden, dann lass nur anstehen, Werk und Genugtuung vor Gott zu bringen. Sondern krieche, ein Ausdruck, da kann auch Luther reden, nicht? Sondern krieche allein unter und in den Christus als den, der deine Sünde von dir genommen und auf sich geladen hat. Gott antwortet auf den Ruf Jesu, es ist vollbracht und sagt, jawohl, völliges Heil. Wo suchen Sie denn überall Ihr Heil? Nur im Kreuze Jesu ist zu finden, die Auferstehung, im auferstandenen Heiland. Lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Gott antwortet. Den hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Gott antwortet. Darf ich noch wiederholen auf das schreckliche Wort von der Macht der Finsternis? Gott antwortet auf den Ruf, es ist vollbracht. Und das ist das letzte. Gott antwortet auf das Schweigen seines Sohnes. Auf das Schweigen Jesu. Sehen Sie, im Propheten Jesaja ist die Passion Jesu geschildert mit diesen Worten. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer. Und wenn Sie mal die Leidensgeschichte Jesu lesen, ein paar Kapitel vorne, das ist unheimlich, das Schweigen Jesu. Das ist eine Aktion, das ist nicht passiv. Als der Hohe Rat über ein Heer fällt und beide ins Gesicht schlägt, als die würdigen Männer jede Kontenance verlieren, da schweigt er. Und als sein Jünger ihn verleugnet, da sieht er ihn an, er schweigt. Und als er vor dem König Herodes steht und der ihn vieles fragt mit seinem Hofgesinde, schweigt er. Ein gewaltiges Schweigen. Und dann, als er Pilatus auf ein paar Fragen Antwort gegeben hat und sieht, dass Pilatus nicht aus der Wahrheit ist, das schweigt er. Es heißt, dass sogar Pilatus sich verwunderte. Wissen Sie, dieser Pilatus war Richter. Der kannte Angeklagte, die mit großen Reden ihre Unschuld beteuern. Nicht? Aber einen Angeklagten, der schweigt, einfach nicht mehr antwortet. Der gewaltig schweigt, dass man erschrickt davor. Das war ihm neu. Dass sich auch Pilatus verwunderte. Warum schweigt Jesus? Meine Freunde, bitte denken Sie mal 3 Minuten jetzt mit, schalten Sie ins Gehirn nochmal auf 4. Gang. Denn ich muss ein Momentchen weiter ausholen. Sehen Sie, man hat in unseren Tagen so furchtbar töricht immer geredet von der Lehre Jesu. Von der Lehre Jesu. Wenn Sie einen fragen, was ist das eigentlich die Lehre Jesu, sagen Sie, was sagen Sie dann? Nächstenliebe, Albert Schweitzer und so, nicht? Das Albert Schweitzer kommt, weil man selber keine hat, dann hat man wenigstens ein Alibi, dass da hinten in Lambarene einer sitzt, der das besorgt. Nicht? Lieben Freunde, man tut, als wenn es eine Lehre Jesu gäbe, die man haben könnte, abgesehen von ihm. Verstehen Sie, ich kann die Lehre des Sokrates studieren, da brauche ich einen Sokrates gar nicht mehr zu. Nee? Ich kann die Philosophie Sartre studieren, da brauche ich einen Sartre gar nicht zu. Und so sagt man die Lehre Jesu, die er gelehrt hat. Und das ist ein Unsinn. So eine Lehre Jesu gibt es gar nicht. Es steht nirgendwo in der Bibel, sie glaubten seiner Lehre. Wissen Sie, was Jesus gelehrt hat? Ich bin der Welt, hat er gesagt. Und die Wahrheit und das Leben, die ich lehre den Weg. Und ich lehre euch die Wahrheit. Ich bin das. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat nicht gesagt, ich will euch einen Weg lehren zum Vater, sondern ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat nicht gesagt, ich will euch sagen, wie ihr an Gott glauben könnt, sondern glaubt an mich, hat er gesagt. Seine Jünger glaubten an ihn. Verstehen Sie? Wenn Sie fragen, was der Inhalt dessen, was Jesus lehrt, dann sage ich Jesus selber. Und das hat er zu Genüge gesagt. Das hat er gesagt. Er hat zu sich gerufen. Und als er jetzt ins Leiden geht, ist nichts mehr zu sagen. Da muss er nur noch sich selber hinstellen als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Da ist nichts zu lehren, ist das zu tun, zu sein, das Lamm Gottes der Welt Sünde wegträgt. Und darum schweigt er. Und als der Auferstehungsmorgen kommt, da redet Gott und antwortet auf das Schweigen seines Sohnes. Wie antwortet Gott? Er stellt seinen Sohn lebendig hin und bezeugt, das ist er. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, denn durch mich. Glaubt an ihn. Verstehen Sie? Gott antwortet das Schweigen seines Sohnes, indem er seinen Sohn lebendig hinstellt und die Welt fragt, ob sie bei diesem Heiland Leben und Seligkeit haben will oder ob sie es bleiben lassen will. Der Herr Jesus schwieg in der Passion. Aber der Vater weckt ihn auf und redet für seinen Sohn und bezeugt ihn als den Heiland der Welt. Und möchte ich am Schluss sagen, Gott ruft zu Jesus. Gott zieht zu Jesus durch seinen Geist. Und ich möchte Sie bitten, lassen Sie sich ziehen. Es geht um sehr vieles. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir bitten dich noch einmal, zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Lied 66 den Vers 3, 4 und 5 singen. 66, Vers 3, 4 und 5. Dem Segen wollen wir stehen, die beiden Verse von unserem Ostersiegeslied singen. Macht auf das Tor der Gerechtigkeit, Anhang 42. Nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns. Gib uns Frieden. Amen.
Amen.